Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir besprechen Kurzgeschichten der Bibel. Eine herrliche Kurzgeschichte, es finde ich in Psalm 71, Vers 23. Meine Lippen und meine Seele, die du erlöst hast, sind fröhlich und Lob singen dir. Herr, lass das Wort von dir nicht leer zurückkommen. Lass es ausrichten an uns, dazu du es uns gegeben hast. Amen. Wenn ich ein Gespräch mit jungen Leuten habe, und das geschieht ja für einen Jugendpfarrer sehr häufig, dann kommt mir in irgendeiner Form immer die Frage entgegen, bald höflich, bald unhöflich, bald eingekleidet, bald direkt. Sagen Sie mal, hat die Kirche wirklich noch etwas Glaubwürdiges vorzubringen? Das glaubt doch kein Mensch. Und dann kann ich immer nur antworten, aber lieben Leute, wir Christen sind überhaupt die Einzigen, die noch etwas Glaubwürdiges vorzubringen haben. Wo ist denn noch eine Ideologie, die sich nicht bereits selber lächerlich gemacht hat? Wo ist denn noch eine Wahrheit, die nicht durchlöchert ist? Wo ist denn noch ein Wert, der was gilt? Bitte. Wir Christen sind die Einzigen, die in dieser Zeit allgemein geistigen Bankrotts noch etwas Glaubwürdiges auf den Tisch zu legen haben. Die Frage entsteht, was hat denn die Kirche Glaubwürdiges zu sagen? Was haben wir denn vorzubringen? Wenn man die Zeitung liest, dann hat man den Eindruck, unser Beitrag ist der Bau sehr moderner Kirchen und alte Dome auch noch. Oder haben wir vorzubringen Kirchensteuerzettel oder Bischöfe mit klangvollen Namen? Was haben wir vorzubringen? Ratschläge für alle Lebenslagen, Reiseberatung und so weiter. Dekoration für Familienfeste, einschließlich Beerdigung. Oder was haben wir alles vorzubringen? Wertvolle Kirchenmusik, subtile Gedanken, wie gedacht worden der christlichen Kirche. Was hat die Kirche vorzubringen? Kindergärten! Übrigens, apropos, wir haben im zweiten Stock einen, da können Sie kleine Kinder abgeben, während des Gottesdienstes. Kindergärten und Altersheim, sehr wichtig. Nicht, das ist so, das fragt das junge Volk dann und sagt, was habt ihr denn vorzubringen? Das alles können ja schließlich so oder andere Leute bringen. Da sage ich natürlich, das alles auch. Aber das ist ja gar nicht das Entscheidende. Wir haben vorzulegen, wir haben unserer Zeit zu sagen, ich brauche jetzt einen Ausdruck des Apostel Paulus, das Wort vom Kreuz. Das Einzige, was überhaupt noch wertbeständig ist, das Wort vom Kreuz. Habt ihr was Glaubwürdiges vorzubringen, fragen Sie uns. Ja, das Wort vom Kreuz, dass der lebendige Gott in die Welt hereingebrochen ist, in Jesus. Dass dieser Jesus sich für uns ans Kreuz schlagen lässt. Die Welt kommt nicht los, Gott sei Dank nicht los von diesem Bild des dorngekrönten Mann am Kreuz von Golgatha. Dass der lebendige Gott diesen Kreuzestod legitimiert als unser Heil, indem er diesen Jesus aus dem Grabe herausruft und Jesus lebt. Das haben wir vorzubringen. Es gibt ein Verslein von dem Grafen Zinzendorf. Graf Zinzendorf. Ein Grand Seigneur, so las ich es neulich, des alteuropäischen Adels, mit der ganzen Tradition europäischer Bildung, sagt in dem Verschen, Ich bin durch manche Zeiten, ja auch durch Ewigkeiten in meinem Geist gereist. Das heißt, ich fand nichts, was wert gewesen wäre, dass ich dabei geblieben wäre. Ich bin durch manche Zeiten, ja auch durch Ewigkeiten in meinem Geist gereist, aber es geht nun weiter. Nichts hat mir's Herz genommen, als da ich angekommen auf Golgatha, Gott sei gepreist. Golgatha ist Jesus gestorben. Da steht das Kreuz. Das sagt nicht irgendein blinder Hammel, wissen Sie. Sondern das sagt ein Mann, der was davon versteht, was es heißt, im Geist durch alle Zeiten zu reisen. Nichts hat mir's Herz genommen, als da ich angekommen auf Golgatha. Und es gibt ja Millionen unserer Zeit, die Wert darauf legen, ja daran vorüberzugehen. Bitte, die Zeit ist danach. Ich finde es schön, diesen Satz, als da ich angekommen auf Golgatha. Und sehen Sie, das ist genau der Inhalt unseres Textes, dieser Kurzgeschichte. Hier spricht ein Mann, der auf Golgatha angekommen ist und sagt uns, was das bedeutet. Ich will den Text nochmal lesen, Psalm 71, Vers 22. Meine Lippen und meine Seele, die du erlöst hast, sind fröhlich und Lob singen dir. So spricht ein Mann, der auf Golgatha angekommen ist, unter Jesu Kreuz. Ich möchte als Überschrift über die Predigt schreiben, angekommen auf Golgatha. Und möchte hören, was der Mann uns da sagt, was das bedeutet. Ein Dreifaches. Angekommen auf Golgatha, das heißt, jetzt ist die religiöse Unruhe zu Ende. Ich will Ihnen das ausführen. Sehen Sie, in meiner Wahlheimat Württemberg auf der Schwäbischen Alb gibt es einen Berg, der heißt Hohen Urach. Steiler, hoher Kegel, war 700 Meter hoch. Auf diesen Hohen Urach führt nur von einer Seitenweg hinauf. Als Junge bin ich einmal mit einem Freund hinaufgestiegen von der anderen Seite, wo kein Weg hinaufführt. Das war eine sehr mühselige Sache. Nein, es war kein Weg da. Und so waren wir bald verheddert im Gebüsch. Mein Vetter war einen Kopf größer als ich. Der rachte über das Gestrüpp erstmal raus. Ich musste immer rufen, wo geht's denn weiter? Ich sah gar nichts mehr. Und dann ging's über glitschige Felsen. Es war eine schreckliche... Naja, das ist so dumm, wenn man so ein bisschen klein ist. Ne? Es war eine schreckliche Sache. Dieses Klettern und Rutschen und Verheddern im Gebüsch und sich durchschlagen müssen. Aber auf einmal war man nach oben. Völlig anders, der Wald blieb zurück. Unendlich diese Weite hinein, die Berge der Schwäbischen Alb und die Ebene bei Stuttgart, das Neckartal. Unbeschreiblich. Und diese Jugenderinnerung fiel mir auf einmal wieder ein, als ich an unsere Kurzgeschichte kam. Stammt aus dem Psalm 71. Wenn es ja wieder regnet und Sie haben sonst nichts zu tun, lesen Sie mal Psalm 71. Dann geht ihn auf, hier ringt sich ein Mann aufwärts durch das Gestrüpp innerer Nöte. Über Felsen schrecklicher geistlicher Hindernisse. Der Mann hat sich mit Gott eingelassen, das tun die meisten Leute ja nicht, nicht? Sie sind christlich, damit sie sich mit Gott nicht einlassen müssen, das gibt's, wissen Sie? Nicht? Man kann christlich sein, hat sich nie mit Gott eingelassen. Der Mann hat sich mit Gott eingelassen. Und im Augenblick ist er verheddert. Ist er auf einmal völlig verheddert. Ich will Ihnen nur mal so ein paar Dinge zeigen da aus dem Psalm. Da sagt er ganz stolz, Herr, du bist meine Burg. Und im nächsten Augenblick schreit der Mann, der in der sicheren Burg steht, verzweifelt. Wie ein Untergehender. Herr, hilf mir von der Hand der Ungerechten. Er sagt an einer Stelle ganz stolz, jetzt habe ich es geschafft. Ich gehe einher in der Kraft des Herrn, Herrn. Und im nächsten Augenblick traut er der ganzen Sache nicht mehr und sagt, Herr, verlass mich nicht, wenn ich schwach werde. Er kann jetzt glaubensvoll, hat er so mal so eine Stunde, wo sein Herz hoch ist. Auf dich, Herr, traue ich. Und dann im nächsten Vers sagt er ganz kläglich, verlass mich nicht, verwirf mich nicht im Alter, wenn ich grau werde. Herr, ich traue nirgendwo. Verstehen Sie, wenn Sie mal den Psalm 71 lesen, ist ein Auf und Ab von Sieg und Niederlage, von Glauben und Unglauben, ein grauenvolles Ringen zwischen Frohmut und tiefer Verzagtheit, immer dicht nebeneinander. Er hat sich mit Gott eingelassen und jetzt ringt er so, wie ich da als kleiner Junge in dem Gestrüpp da, der Sohn Urach. Jetzt habe ich es geschafft und jetzt bin ich unten. Bald fliegt er wie ein Adler auf. Ich gehe einher in der Kraft des Herrn, Herrn, im nächsten Augenblick liegt er mit gebrochenen Schwingen am Boden. Ach, wie ich das kenne von den Jungs im Weiglerhaus. Jetzt wird eine Abteilung rein und legt los, nicht? Und vier Wochen später ist alles weg, Danny, nicht? Alles weg! Oh, das ist eine Sache, wenn ein Mensch mit Gott einlässt und dann auf einmal dieses Ringen beginnt. Und dann am Schluss des Psalms auf einmal wird die Situation völlig anders. So wie es anders war, wie ich einmal auf dem Berg oben angekommen war. Am Schluss des Psalms ist der Mann auf einmal auf dem Berg angekommen. Ja, auf dem Berg Golgatha, unter Jesu Kreuz. Und da hat es auf einmal nicht mehr zu tun mit seinem Glauben und Unglauben. Er sieht nur auf den Herrn, der da oben hängt. Und dann legt er los. Meine Lippen und meine Seele, die du erlöst hast, sind fröhlich und Lob singen dir. Völlig anderer Klang, nicht? Heraus aller Qual. Auf einmal angekommen unter Jesu Kreuz. Zu Ende ist der Krampf, zu Ende ist das Suchen, das Auf- und Abgehen, das Fallen und Aufstehen. Nichts hat mir's Herz genommen, als da ich angekommen auf Golgatha. Gott sei gepreist. Wie singen wir im Weiglaus oft? Wie lang habe ich mühvoll gerungen, gesäuft unter Sünde und Schmerz. Doch als ich mich ihm überlassen, da strömte sein Fried in mein Herz. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Sein Blut macht hell mich und rein. Es könnte mich jetzt einer fragen, Moment mal, Pastor Busch, das ist doch im Alten Testament dieses Wort. Haben denn die Männer des Alten Bundes schon Jesu Kreuz gekannt? Jesus kam doch überhaupt erst 1000 Jahre später. Und da sage ich, natürlich haben die Jesu Kreuz gekannt. Das waren Männer mit prophetischem Geist. Ein Theologe namens Fischer, ein Schweizer, drückte es so aus, Jesu Kreuz steht in der Mitte der Geschichte und wirkt nach vorwärts und nach rückwärts. Diese Männer stehen unter Jesu Kreuz. Sehen Sie, was hier so interessant ist? Am Schluss des 71. Psalms. Nach all dem Ringen auf einmal kommt er unter dem Zeichen der Erlösung, unter Jesu Kreuz an auf Golgatha. Und da ist so interessant, dass er jetzt gar keine dogmatische Erklärung gibt, wieso der Sohn Gottes für uns stirbt und wieso das heute im Jahr 1957 mein Heil ist. Ich meine, Jesaja 53, Kenner der Bibel wissen das, gibt so eine Erklärung, er trägt unsere Schuld, er stirbt an unserer Stadt, er ist der Bürger und so weiter. Hier ist gar nichts derartiges. Hier ist nur einfach gesagt, ich komme an und alles ist hell. Sehen Sie, ich will das ganz einfach so erklären. Nun ja, ist blamabel. Ich verstehe von Elektrizität, mein lieber Eberhard da oben, schrecklich wenig. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, gar nichts. Da habe ich gerade gefehlt in der Schule, glaube ich. Ich kann mir das einfach nicht anders erklären. Wenn ich das so höre, Ampere und Volt und Wechselstrom und Gleichstrom, dann mache ich interessiertes Gesicht, um meine völlige Dummheit zu verbergen. Aber ich kann nicht leuchten, dass ich mich elektrisch rasiere, elektrisch bade, meine Frau elektrisch kocht, dass ich elektrisch heize, dass mein Licht elektrisch brennt, dass ich von elektrischem Strom beständig lebe. Elektrisches Heizkissen, sollen wir da weitermachen, nicht? Ich lebe davon, ohne es verstehen zu können. Sehen Sie, so ist es hier in dem Psalm mit Jesu Kreuz. Nichts hat mir's Herz genommen, als da ich angekommen auf Golgatha. Ich bemühe mich, ein Mannesleben langes zu verstehen. Die Bibel sagt, loskaufen, Stellvertretungen, Bürger und alles Mögliche. Wer kann das verstehen, dass Gott für mich stirbt? Wer wird es ausschöpfen? Aber eins weiß ich, man kann leben davon. Man kann leben davon und mit den neben dem Psalmisten oder Jesu Kreuz stehen und sagen, meine Lippen und meine Seele, die du erlöst hast, sind fröhlich und Lob singen dir. Man kann eben zinsend aufstehen und sagen, nichts hat mir's Herz genommen, als da ich angekommen auf Golgatha, Gott sei gepreist. Und da kann einer sagen, das ist ein groß theologisches Problem. Sag ich, lass schon gut sein. Nicht, ich lebe davon. Ich bin kein Elektriker des Kreuzes. Sie verstehen? Jetzt kommt das Zweite. Angekommen auf Golgatha, was bedeutet das? Das Zweite bedeutet, ja, hier finden wir die Einheit unserer Persönlichkeit. Ich weiß, es ist dumm ausgedrückt, aber ich kann es jetzt nicht anders. Ich habe lange überlegt. Hier kommen wir zur Einheit unserer Persönlichkeit. Ich werde Ihnen das erklären. Habt ihr da oben vielleicht noch ein Luftloch aufzumachen bei dem zweiten Teil da? Es ist so eine wichtige Sache. Fundig, ja, danke. Sehen Sie mal, meine Lippen und meine Seele, die du erlöst hast. Ist das nicht eine wunderliche Zusammenstellung, meine Freunde? Warum sind die Ohren nicht genannt? Könnte auch heißen, meine Ohren und meine Seele, die du erlöst hast. Oder meine Augen und meine Seele, die du erlöst hast. Warum sind meine Hände nicht genannt? Warum sind die Lippen genannt? Das ist nicht komisch. Das ist eine von den Stellen, wo mir aufgeht, was die Bibel für, einfach für ein kluges Buch ist. Sie hat mich darauf hingewiesen, hier an dieser Stelle, welch ein geheimnisvoller Zusammenhang besteht zwischen unserem Inwendigen, unserer Seele, unserem Geist, oder wie Sie wollen, und unseren Lippen. Ein weiser Mann, der was von Verstand sagte, wes das Herz voll ist, geht der Mund über. Was in der Seele ist, das nicht, geht der Mund über. Und es ist so in den seltenen Augenblicken, wo wir ganz ja wahr sind, da sagen unsere Lippen Dinge, die wir sonst nie sagen. Also zum Beispiel, wenn einer im Schlaf spricht, nicht? Und alle Hemmungen wegfallen. Einmal kommt raus, was in der Seele ist. Oder wenn einer betrunken ist, dann sagt er Dinge, die er hinterher gar nicht, die wollte ich ja gar nicht sagen. Verstehen Sie? Oder im großen Schmerz sagt er auf einmal Dinge heraus. Nicht? Im Dritten Reich haben die Amtswalter die Todesnachrichten gebracht und gehorcht. Was sagt die Frau jetzt in dem Moment? Nicht im Schmerz, auf einmal sagt die Seele, was sonst nicht sagt. Das ist ein geheimnisvoller Zusammenhang zwischen Seele und Lippen. Und passen Sie mir auf, das ist das eins der Kennzeichen des gefallenen Menschen, dass Seele und Lippen, die eigentlich zusammengehören, auseinandergeraten sind. Dass die Lippen anders reden, als in der Seele gesprochen wird. Dass Lippen und Seele eine verschiedene Sprache reden. Also sehen Sie, am deutlichsten wird das in totalen Staaten, nicht? 1 Million Menschen marschiert auf, schreit Hurra, ein. Und 999.000 verwünschen die ganze Sache im Herzen. Verstehen Sie? Seele und Lippen reden anders. Aber das ist bei uns auch so, überall. Ha, lieben Freunde, da möchte ich ein politisches Essay schreiben an dieser Stelle, nicht? Was man sagt, was man meint. Man sagt Volkswohl und meint Ministersessel, man sagt christlich und meint, ach du liebe Zeit, ich möchte hier nicht politisch werden, nicht? Wie die Lippen anders reden, als die Seele meint, lassen Sie von uns reden, lassen Sie uns von uns reden. Ich lese neulich in der Zeitung, dass ein Kaufmann sich das Leben genommen hat wegen der schrecklichen finanziellen Sorgen. Das Unheimliche, am Abend vorher ist er bei einem fröhlichen Fest mit seinen Freunden. Die Lippen reden fröhliche Dinge und im Herzen ist die dunkle Verzweiflung. Lippen und Seele sind auseinandergeraten. Da kommt ein Junge und sagt, besuchen Sie meinen Vater, der ist so arisch gegen alles Christentum, gegen alles, was nach Kirche riecht, wird er wütend. Ich gehe hin. Die Frau ist nur da, sagt, gehen Sie. Mein Mann schmeißt Sie raus, mein Mann schlägt Sie tot. Ich bitte Sie, ich möchte keinen Krach im Hause. Gehen Sie, ehe mein Mann nach Hause kommt. Und ich sage, warum? Ich habe Nerven wie Stricke. Und die geht. Und da geht die Türe auf, der Mann kommt. Ich sage, ich bin Pfarrer Busch. Ach so, ja, sehr nett. Und er ist die Freundlichkeit und Höflichkeit. Ich versuche ihm rauszulocken. Mensch, das ist doch gar nicht wahr. Sagen Sie ruhig, was Sie denken. Aber bitte nein. Unangreifbar. Nicht? Ich weiß, dass der Seele ist in kochende Wut auf alle Farben. Da sitzt einer vor ihm, seine Lippen sprechen die höflichsten Worte. Lieben Freunde, nachher, wenn wir rausgehen, dass er draußen immer ist, das freut mich so, so allgemeine Begegnung. Und da reden wir miteinander als feine und nette und höflich und anständige Leute. Und was ist eigentlich wirklich in unserem Seelen? An dunklen Trieben, liebes junges Volk. Was ist an dunklen Leidenschaften euren Herzen? An Hass, an Neid, an Gottlosigkeit, an Verzweiflung. Aber die Lippen markieren den sicheren Mann und die sichere Frau. Das Kennzeichen der gefallenen Welt, dass Seele und Lippen auseinandergeraten sind, verschiedene Sprache sprechen, verschiedenes Lied singen. Und nun ist hier der Psalmist und sagt, als ich unter Jesu Kreuz ankam, da wurde diese Gespaltenheit meiner Persönlichkeit aufgehoben. Seele und Lippen, inwendiges und Mund, kamen wieder zusammen. Meine Seele und meine Lippen hatten eine Melodie. Meine Freunde, das ist das vielleicht Entscheidende. Wenn ich dem gekreuzigten Heiland begegne, dann können endlich meine Lippen reden, was die Seele bewegt. Ist einer hier, der schrecklich dunkle Bindungen hat, Ketten der Sünde und Hass oder Unreinigkeit oder irgendwas, die Sie keinem sagen, sehen Sie, den gekreuzigten Heiland können Sie Ihre schrecklichen Ketten zeigen. Können Sie Ihre Bindungen sagen? Und dann antwortet er, kehre dich zu mir, ich erlöse dich. In der Welt draußen müssen wir unsere Fehler immer entschuldigen und verteidigen. Unter Jesu Kreuz darf ich einmal sagen, was das Gewissen längst sagt. Ich habe gesündigt. Ich darf meine Sünde Sünde nennen. Ich brauche nicht mehr Schauspieler. Ich brauche nicht mehr Schauspieler. Ich brauche nicht bei dem Pastor sein. Vor Jesu Kreuz darf ich Sünder sein. Ein verlorener Sünder. Und darf ihm das sagen. Und er antwortet mir, mein Blut macht dich rein von aller Sünde. Da kommen endlich Seele und Lippen auf dieselbe Melodie unter Jesu Kreuz. Das müssen wir sichere Leute spielen und im Herzen sind nagende Sorgen und Furcht nicht. Und da kreisen die Sputniks und machen uns Angst. Und wir lächeln nicht. Eisenhower fängt an zu lächeln, alle lächeln mit. Und im Herzen sitzt die nagende, fürchtende Angst. Vor Jesu Kreuz darf ich mal alle meine persönlichen Sorgen und großen Ängste hinlegen. Darf ein ganz furchtsames Kind sein, ein ganz furchtsames Kind. Und er antwortet mir, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. In die Hände habe ich dich gezeichnet. Das ist das Fantastische im Angesicht des gekreuzigten Heilandes. Wird unsere zerspaltene Persönlichkeit geheilt? Meine Lippen sagen ihm, was in der Seele ist. Und wenn er die Seele heilt, dann können die Lippen ihm Lob sagen. Meine Seele und meine Lippen haben eine Melodie, die du erlöst hast. Lob singen dir und sind fröhlich. Darf ich es mal so ausdrücken? Jesu Kreuz ist die einzig mögliche psychiatrische Klinik, die uns helfen kann. Und die wir alle nötig haben. Verstehen Sie? Jesu Kreuz ist die einzig mögliche psychiatrische Klinik, die wir alle nötig haben und die uns ernsthaft helfen kann. Lassen Sie mich doch kurz ein Drittes sagen. Da ich angekommen auf Golgatha, das bedeutet, hier ist der Durchbruch der Freude. Angekommen auf Golgatha, das ist die Tür zur Freude. Ja, meine Freunde, dass es Freude geben muss, das sagt unser Herz, nicht? Aber mir kommt es manchmal so vor, als habe die Freude sich in einer Burg verschanzt. Und sehen Sie, wenn man 30 Jahre in der Stadt Jugendpfarrer ist, dann erlebt man das erschüttert mit, wie jede Generation den Sturm beginnt auf die Burg, um die Freude zu erobern. Und wenn man sie als ältere Leute wieder sieht, weiß man, dass es gescheitert ist. Dann haben sie Vergnügen gehabt und kommen beladen mit Sünden und unbefriedigt zurück und Rausch und Amüsement und Karneval, aber nicht Freude. Das ist unheimliche, wie jede Generation den Sturm auf die Burg der Freude beginnt und am Ende resigniert und dann geht ein Altersheim, wie viel Krach und Säuerlichkeit da ist, abgeschlagen. Und nun spricht hier ein Mann im Psalm. Ich bin auf Golgatha angekommen, bei Jesus, der für mich starb. Und nun ist so, meine Seele und meine Lippen, äußerlich und innerlich, sind fröhlich und Lob singen dir. Ich erlebte das Erschütternde, die Burg der Freude ließ sie nicht erobern. Und auf Kreuz von Golgatha tat sich eine Türe auf in die Welt der Freude. In die Welt der Freude. Angekommen auf Golgatha, das heißt Durchbruch zur Freude. Ich möchte so sagen, wer unter Jesu Kreuz angekommen ist, der steckt von der Sekunde an ein Freudenfähnlein aus. Und dies, also säuerliche Christen sind also keine Christen, nicht? Es gibt Dinge, die nicht zusammengehören. Säuerlich und Christen gehört nicht zusammen, nicht? Wer unter Jesu Kreuz angekommen ist, steckt ein Freudenfähnlein aus. Nichts hat mir das Herz genommen, als sei ich angekommen auf Golgatha, Gott sei gepreist. Steckt ein Freudenfähnlein aus. Sind fröhlich. Und dieses Freudenfähnlein weht auch im Sturm. Wie singt Paul Gerhardt? Die Welt ist mir ein Lachen mit ihrem großen Zorn. Seht ihr das Freudenfähnlein wehen? Und dieses Freudenfähnlein, und das habe ich erschüttert immer wieder erlebt, weht dann bei Christenleuten sogar im Sterben. Weil wer Jesus gehört und durch ihn versöhnt ist, ja überhaupt nicht stirbt, sondern was man so Sterben nennt, für ihn dann nichts anderes ist, als dass er in die ausgebreiteten Arme seines Heilandes sinkt, der für ihn starb und der nun lebt. Haben wir das Freudenfähnlein schon ausgesteckt, liebe Freunde? Ich kann es mal anders sagen. Seht, seit der Jugendbewegung geistert in Jugendkreisen ein Lied, das alle singen, Falken und Ibir und überall. Da kommt eine Zeile vor, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, uns geht die Sonne nicht unter. Uns geht die Sonne nicht unter. Das haben Generationen gesungen. Da sitzen Leute mit Glatzen hier, die haben es als junge Kerls gesungen. Uns geht die Sonne nicht unter. Und dann ging sie unter. Generationen haben es gesungen und immer ging ihnen die Sonne unter. Und sie waren in Dämmerung und Schatten des Todes. Diese Zeile können überhaupt nur Leute singen, die auf Golgatha angekommen sind. Die singen ernsthaft. Uns geht die Sonne nicht unter, denn die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesu Christ. Das, was mich singen macht, ist, was im Himmel ist.